Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Jetzt ist es wieder soweit. Wir setzen unsere Entdeckungsreise durch das letzte Buch der Bibel fort, durch das Buch der Offenbarung. Dort beginnen wir in dieser Sendung mit dem Kapitel 12. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Im Buch der Offenbarung hören wir, was Jesus seinem alten Freund Johannes über die Ereignisse der Endzeit offenbart hat. Die Endzeit, das ist die letzte Epoche der Weltgeschichte, die bereits mit der Kreuzigung und der Himmelfahrt von Jesus begonnen hat. Und dabei hebt Jesus noch einmal hervor, dass nur einer der souveräne Herr über Himmel und Erde ist, nämlich Gott der Allmächtige und der Sohn Gottes, Jesus Christus. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts, als Jesus dem Johannes in vielen eindrücklichen Visionen den Inhalt der Offenbarung enthüllte, verschärfte sich nämlich die Situation der christlichen Gemeinden. Diese bestanden aus Juden und Nichtjuden, die aber gleichermaßen zum Glauben an Jesus gekommen waren. Zwar wurden die christlichen Gemeinden von Anfang an bedroht und verfolgt, doch nun nahmen die Verfolgungen neue Dimensionen an. Denn der amtierende Kaiser in Rom verfolgte jetzt systematisch alle Bewohner seines Riesenreiches, die ihn nicht als Gott anbeten wollten. Und für Christen war das natürlich nicht möglich, denn sie kannten nur einen Herrn aller Herren, eben Jesus Christus und dessen Vater. Deshalb offenbart Jesus seinen Gemeinden nun durch den Propheten Johannes, dass trotz aller sichtbaren Bedrohungen Gott zu keinem Zeitpunkt der Weltgeschichte die Kontrolle über die Ereignisse verlieren wird und dass er seiner Gemeinde beisteht bis zum letzten Tag der Geschichte. Denn neben all den schrecklichen Gerichten Gottes, die Jesus dem Johannes zeigt, bewahrt Gott seine Leute mitten in der Endzeit. Zum einen, damit sie ihren Glauben an Jesus nicht verlieren, und zum anderen, damit sie auch mitten in den Bedrängnissen der angebrochenen letzten Zeit den Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus weitersagen. Dabei bilden die drei großen Siebener-Reihen von Visionen die innere Struktur der Offenbarung. Da ist zuerst die Visionenreihe von den sieben Siegeln, dann die Reihe von den sieben Visionen der Signalfanfaren und zuletzt die Visionenreihe von den sieben Schalen. Und dazwischen fügt Jesus immer wieder Einschübe oder Anhänge ein. Einem solchen Anhang im Bibeltext wenden wir uns jetzt zu. Nachdem Jesus dem Johannes die Vision von der siebten Signalfanfare gezeigt hat, fügt er dieser Visionenreihe nun eine erste Ergänzung an. Und dort gilt das Interesse des Gottessohnes ganz ausdrücklich seiner geliebten Gemeinde und ihrem ärgsten Feind, dem sie in der Endzeit gegenübersteht. Ich lese aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Auch wenn es sich bei den Kapiteln 12 und 13 um eine Ergänzung zu der Visionsreihe der Signalfanfaren handelt, so ist diese Einordnung mehr als nur eine formale Angelegenheit. Denn der Inhalt des 12. und 13. Kapitels lässt sich nicht so einfach in die Gesamtschau über Gottes Endzeitgerichte einordnen, die Jesus uns in der Visionenreihe der sieben Signalfanfaren offenbart hat. Deshalb fügt er ja auch schon den Einschub zwischen der 6. und der 7. Signalfanfare ein. Und auch dort schon richtet Jesus sein Augenmerk vor allem auf seinen Propheten Johannes und auf seine Zeugengemeinde, die während der gesamten Endzeit den Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus, ihrem Herrn, verkünden. Das Thema dieser beiden Zwischenstücke greift also bereits das große Thema auf, das Jesus nun den Visionen von den sieben Signalfanfaren folgen lässt. denn in den beiden Anhängen zu diesen Visionen geht es Jesus um seine geliebte Gemeinde und um ihren ärgsten Feind, dem sie in der Endzeit gegenübersteht. Doch erst jetzt offenbart Jesus dem Johannes die wirklichen Zusammenhänge, welche hinter allen Angriffen auf die Jesuszeugen stecken. Dabei enthüllt Jesus in Kapitel 12 den tatsächlichen Feind der Jesus-Nachfolger. Und in Kapitel 13 hören wir dann, welcher Mittel sich der erboste Widersacher bedient. Es ist so, als würde Jesus nun ein Vergrößerungsglas auf dieses Thema richten, das ihm so zentral wichtig ist. Somit sind die beiden Anhänge, die Kapitel 12 und 13, inhaltlich gesehen sogar der eigentliche Kern der Botschaft der Offenbarung. Doch ohne die drei Visionsreihen von den sieben Siegeln, den sieben Signalfanfaren und den sieben Gerichtsschalen verlören sie ihre Einbettung in den gesamten Zusammenhang der Endzeit, in der wir leben. Und vermutlich würde das unsere Schwierigkeiten, das Buch zu verstehen, noch vergrößern. Die inhaltliche Verknüpfung der Kapitel 12 und 13 zu denen davor ist eindeutig. So tauchte zum Beispiel das Tier zwischen der sechsten und siebenten Signalfanfare unmittelbar auf. Jetzt stellt Jesus es in Kapitel 13 ausführlich vor. Die 1260 Tage und die 42 Monate aus Kapitel 11 spielen erneut eine wesentliche Rolle. Der erzürnte Feind hinter allen Übergriffen auf die treue Zeugengemeinde von Jesus Christus ist der Teufel. Und im Folgenden offenbart Jesus seinem treuen Freund Johannes drei erbitterte Kämpfe, die jener Widersacher führt. Das ist der Kampf gegen Gott und seinen Messias, der Kampf gegen den Engelsfürsten Michael und der Kampf gegen die Frau. Dabei bedient sich der Teufel in dem Kampf gegen die Frau eines besonderen Helfers, nämlich des Tieres. Der Vers 1 in Kapitel 12 beginnt mit den Worten »Und ein großes Zeichen erschien im Himmel«, so die möglichst wortgetreue Übersetzung. Ein Zeichen ist natürlich genau das, ein Zeichen nämlich. Es weist auf etwas hin. Damit ist das Zeichen also keinesfalls der Gegenstand selbst, auf den es hinweist. Das Zeichen hier ist ein Sinnbild, ein bildhafter Ausdruck, der etwas Bestimmtes verkörpert. Aber in jedem Fall ist das Zeichen in Vers 1 groß. Es ist also besonders wichtig und bedeutungsvoll. Außerdem betont Johannes, das Zeichen erschien im Himmel. Theoretisch ist es möglich, hier auch zu übersetzen, es erschien am Himmel. Doch die Formulierung im Himmel taucht in den folgenden Versen so gehäuft auf, dass es nahe liegt, sie auch hier mit im Himmel wiederzugeben. So kämpft der Drache mit Michael im Himmel. Der Drache verliert seinen Platz vor Gott im Himmel. Johannes hört eine Stimme im Himmel. Und Freude herrscht im Himmel. Johannes spricht in Vers 1 also offensichtlich davon, dass ihm in dieser Vision ein großes Zeichen im Himmel erscheint. Eindeutig scheint aber zu sein, dass die Frau, die nach Vers 1 dort als Zeichen erscheint, ihren Sohn auf der Erde gebiert. Denn von dort wird ihr Kind zu Gott entrückt, wie wir in Vers 5 erfahren werden. Außerdem steht die Erde ihr bei und die Wüste gewährt ihr Zuflucht. So die Verse 16 und 6. Das Zeichen in Vers 1 und auch das zweite in Vers 3 erscheinen nach Johannes beide im Himmel. Das mag darauf hindeuten, dass das, was die Zeichen verkörpern, ganz aus Gottes Sicht dargestellt werden soll, damit Johannes und mit ihm die Gemeinden das innerste und tatsächliche Wesen derjenigen begreifen, die durch die Zeichen dargestellt werden. Das große Zeichen, von dem Johannes in Vers 1 schreibt, ist eine Frau. In der Antike waren Abbildungen von Frauen als Sinnbild absolut geläufig. So wurden zum Beispiel Städte als erhabene und ehrwürdige Frauen bildlich dargestellt. Dabei stellte zuweilen die Mauerkrone auf ihrem Haupt die Verbindung zur Stadtmauer her. Und jeder Edelstein in dieser Krone stand dabei für einen Wehrturm der verkörperten Stadt. Daher verwundert es nicht sonderlich, wenn Jesus seinem Nachfolger Johannes als Zeichen eine Frau zeigt, von der es ebenfalls heißt, auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Entsprechend konnte im Altertum eine Stadt oder ein Königreich wie eine Frau angesprochen werden, zum Beispiel als betrübte Frau, als Mutter, als Tochter oder Jungfrau, aber auch als Hure. In der Bibel findet sich diese Gepflogenheit des Altertums ebenfalls. So spricht Jesus zu Jerusalem, du und deine Kinder. Oder wir hören von der Hure Babel, die so zur Mutter vieler weiterer Huren geworden ist. Die Frau hier in Vers 1 ist, wie wir gleich noch hören werden, die Mutter des Messias und vieler weiterer Nachkommen. Und sie sind nach Vers 17 diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Somit ist es wohl nicht Maria, die leibliche Mutter Jesu, die hier durch die Frau in Vers 1 dargestellt werden soll. Andere dagegen verstanden die Frau aus Vers 1 als die christliche Gemeinde, die Christus durch ihre Verkündigung zur Welt bringen würde. Aber nach der Vision von den beiden Zeugen beginnt die Gemeinde Jesu erst mit den 1260 Tagen, Jesus zu bezeugen. Und die wiederum beginnen erst nach der Geburt und der Himmelfahrt von Jesus, wie es gerade hier in Kapitel 12 deutlich wird. Das heißt, die Geschicke der erschienenen Frau in Vers 1 werden sehr deutlich mit den 1260 Tagen in Verbindung gebracht. Und diese Zeitspanne umfasst ja die gesamte Endzeit, also von der Erhöhung Jesu bis zu seinem zweiten sichtbaren Kommen in Macht und Herrlichkeit. So haben wir es bei der vorhergehenden Vision von den zwei Zeugen festgestellt. Daher ist wohl auch eine dritte Deutung auszuschließen, nämlich, dass die Frau ein bekehrtes jüdisches Volk darstelle. Das würde erst am Ende der Endzeit, also nicht schon ab dem Tag der Himmelfahrt Christi, in einem tausendjährigen Reich die Völker mit eisernem Stab weiden und der Weltbevölkerung Jesus verkündigen. Doch wen oder was soll das Zeichen der Frau in Vers 1 nun darstellen? Nach allem, was wir bisher gehört haben, erscheint eine Möglichkeit besonders naheliegend. Ausgehend von der antiken Angewohnheit, besonders Städte sinnbildlich als eine Frau darzustellen, ist es durchaus sinnvoll, die Frau in Vers 1 als Jerusalem zu verstehen. Als das Jerusalem, das auf den Messias Gottes wartet. Wobei Jerusalem aber für das gesamte alttestamentliche Volk Gottes steht. Das bedeutet, wie in der Vision von den beiden Zeugen knüpft Jesus hier in Vers 1 ganz bewusst an die Rolle Israels in der Geschichte Gottes mit diesem Volk an, an die Erwählung des Volkes Gottes in Abraham. So schreibt auch der Theologe und Gemeindegründer Paulus über das Volk Israel: Abraham, Isaak und Jakob sind ihre Vorfahren, und Christus selbst stammt nach seiner menschlichen Herkunft aus ihrem Volk. Von dem Volk Israel bzw. von Jerusalem heißt es im ersten Teil der Bibel immer wieder, dass sie einer Schwangeren gleicht, die in Schmerzen gebären soll. Israel ist also in gewisser Weise die Mutter des Messias. Was Jesus auch bestätigt mit seiner Aussage, das Heil kommt von den Juden. Wobei der Zusammenhang darauf hindeutet, dass Jesus, der Messias, die wahren Anbeter des Vaters um sich sammeln wird. Diese Sicht von einem gläubigen Kern Israels, nämlich den wahren Anbetern Gottes, die an den Messias Jesus glauben, begegnete uns schon bei der Vision von den zwei Zeugen. Daneben ist Israel aber nicht nur nach seiner menschlichen Herkunft die Mutter des Messias, sondern auch die Mutter aller, die an Jesus glauben. Die Frau in Vers 1 verkörpert also jenes Israel, aus dem einerseits der Messias kommt und das andererseits aus den Juden besteht, die an den gekommenen Messias Jesus glauben. Damit bilden sie den glaubenden Kern Israels. Und der wurde zum Grundstock des erneuerten Israels, jenes messianischen Gottesvolkes, zu dem dann auch nichtjüdische Menschen hinzugefügt werden, die zum Glauben an Jesus kommen. Weiter schreibt Johannes in Vers 1, es erschien eine Frau, bekleidet mit der Sonne. Die Frau, die Johannes erblickt, ist also herrlich geschmückt, und zwar von ihrem Mann, von Gott selbst. Die Sonne, die im Weltraum die Herrlichkeit des Lichtes Gottes widerspiegelt, bildet das prächtige Gewand der Frau. Auch von Jesus hören wir, wie er sich dem Johannes so leuchtend hell präsentierte, wie die Sonne erstrahlt. Man könnte sagen, der helle Lichtglanz Gottes und seines Messias umgibt die Frau und offenbart ihre himmlische Herrlichkeit. Wir hören außerdem in Vers 1, und der Mond war unter ihren Füßen. Als Trabant umkreist der Mond die Erde und ist ihr damit erheblich näher als die Sonne. Vielleicht verweist der Mond zu Füßen der Mutter des Messias deshalb auf ihre irdische Herrlichkeit als Geschöpf, das sie ja eben auch ist, das von Gott geschaffene Volk aus ihrem Urvater Abraham. Schließlich berichtet Johannes in Vers 1 von dieser Frau, sie hat auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Damit könnte Jesus auf die 12 Urahnen der Stämme Israels hinweisen, um Gottes Geschichte mit dem Volk Israel noch einmal zu unterstreichen. Das passt ja durchaus in das Gesamtbild von der Frau, wie sie uns hier begegnet. Doch nachdem wir von der göttlichen und geschöpflichen Herrlichkeit der Frau hörten, vernehmen wir mit einem Mal einen völlig anderen Ton. Nämlich den von großer Qual, von Nöten und Schmerzen. Von außen betrachtet fand sich an dem Volk, aus dem der Messias kommen sollte, sehr oft nichts Herrliches. Im Gegenteil, es erlebte, wie es unterdrückt und verhöhnt wurde, wie es selbst verzweifelte, enttäuscht war oder andere enttäuschte. Und oft genug vertrauten viele aus dem Volk dem Gott der Väter nicht mehr und liefen fremden Göttern nach, die doch nur tote Götzen waren. Johannes sieht nun auch die Frau aus Vers 1 in einem Zustand völliger Hilf- und Wehrlosigkeit. So schreibt er in Vers 2, und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Der lang ersehnte Zeitpunkt ist nun also gekommen. Aus dem erwählten Gottesvolk sollte er jetzt also hervorgehen, der Messias, der Christus Gottes. Doch im Augenblick der ärgsten Geburtswehen offenbart Jesus seinem Propheten ein anderes Zeichen. Und das unterscheidet sich völlig von dem ersten. Wir hören darüber in den Versen 3 und 4. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Dieses andere Zeichen im Himmel, das Jesus seinem treuen Johannes hier nach Vers 3 offenbart, stellt ohne Frage den Widersacher Gottes selbst dar, den Teufel und Satan. So enthüllt es Jesus dem Johannes im Verlauf der Vision ganz eindeutig. Ein paar Verse weiter, nämlich in Vers 9, heißt es, der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, die alte Schlange. Zuerst schaut Johannes nach Vers 3 die Farbe jener Gestalt und siehe ein großer feuerroter Drache. Die Farbe begegnete uns bereits beim Öffnen des zweiten Siegels. Das feuerrote Pferd, das zum Gefolge des Antichristen gehört, überzieht die Erde mit Krieg. Und wie die Farbe schon andeutet, Antichrist und Krieg sind Helfershelfer des Teufels selbst. Das Feuerrot steht auch hier für die Wut und den großen Zorn des Teufels, wovon wir ebenfalls später noch mehr hören werden. Jesus hat einmal gesagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Grausam ist er, der Satan, voller Mordlust und Unheil, Heimtücke und Hinterlist. So erscheint er dem Johannes hier nach Vers 3. Er giert nach Blut und verbreitet Angst und Schrecken. Und als sei seine große feuerrote Gestalt noch nicht furchterregend genug, hören wir weiter, der 7 Köpfe hatte. Vielleicht ist das ein weiterer Hinweis auf die unersättliche Gier des Drachen, der gefräßig alles verschlingt, was ihm in den Weg kommt. Schließlich offenbart sich Johannes auch die übergroße Machtfülle des Satans, denn der Drache verfügt über 10 Hörner. Hörner waren im alten Orient von jeher das Symbol für die königliche und politische Macht. Und die bildliche Darstellung eines Herrschers mit 10 Hörnern zeigte unmissverständlich den Anspruch auf die absolute Macht an. Den Anspruch, der unbestrittene Herrscher eines ganzen Weltreiches zu sein, der Großkönig, der niemanden über sich duldet. Vielleicht verweist Jesus deshalb darauf, dass der Teufel, der Drache, hier in Vers 3, der Fürst dieser Welt ist. Dementsprechend zeigt sich auch die Vision vom Drachen mit hoheitlichen Zeichen. Wörtlich heißt es in Vers 3, und er hatte auf seinen Köpfen 7 Diademe. Die Diademe waren das Wahrzeichen der persischen Großkönige. So versteht sich also der Drache, als Herrscher der ganzen Welt, der niemanden über sich akzeptiert. Und damit wird deutlich, wie sehr er den anderen als unerträglichen Erzfeind empfinden muss, der sich ebenfalls mit vielen Diademen schmückt, nämlich Jesus Christus. Er trägt den Namen König über alle Könige und Herr über alle Herren. Gewalttätig ist der Drache und brutal, aber auch hinterlistig und jederzeit bereit zu lügen und zu betrügen. Ein Hinweis darauf ist hier sicherlich der Schwanz, den der Drache als Waffe einsetzt. Dazu heißt es in Vers 4, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Hier zeigt sich, wie sehr der Drache, der Teufel, gegen den Himmel und gegen Gott aufbegehrt. Der Schöpfer setzte die Sterne als Lichter ein für die Nacht. Dem Satan ist Gottes Schöpferordnung zuwider. Er zerstört einen Großteil der Lichter, denn er strebt nach dem Chaos ohne Licht. Und am liebsten würde er auch das Licht selbst auslöschen, den Messias, denn der ist das Licht der Welt. So wie der Drache bisher dargestellt wurde, so gibt er sich jetzt auch, brutal, mordgierig und hinterhältig. Jesus offenbart das seinem Jünger in Vers 4 so. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Brutaler und heimtückischer geht es wohl nicht. Da baut sich der große Drache in all seiner Macht vor der völlig wehrlosen, hochschwangeren Frau auf, die schon vor Schmerzen in ihren Geburtswehen schreit. Dabei trachtet der Satan nach dem Leben des Kindes. Das Kind will er vernichten, nicht die Frau. Eine sehr wichtige Botschaft für die 7 Gemeinden, an die Johannes das Buch der Offenbarung schicken soll. Wenn eine christliche Gemeinde angegriffen, unterdrückt oder verfolgt wird, dann geht es nicht gegen die Gemeinde selbst, sondern der Teufel kämpft immer gegen den Christus in der christlichen Gemeinde. Auf ihn hat er es abgesehen. So fragte Jesus ja auch schon Paulus, der die Christen in Damaskus verfolgte, »Warum verfolgst du mich?« Deshalb ruft Jesus seine Leute in der Offenbarung auch immer wieder dazu auf, an ihm, an Jesus festzuhalten und weiter treu an ihn zu glauben. Religion, Gottglaube, Beten, Spiritualität oder Gottesdienste, das stört den Teufel nicht sonderlich. Aber wenn Menschen treu an ihrem Glauben zu Jesus festhalten, nämlich dass er für sie starb, und wenn sie das den Menschen um sie herum auch bezeugen, dann besiegen sie damit tatsächlich den ungeheuren Drachen. Und der Teufel weiß, wenn der wahre Fürst der Welt erscheint, dann muss er abtreten. Und dagegen bäumt er sich auf mit all seiner Brutalität und all seinen verlogenen Ränken. Doch so brutal und hinterhältig der Plan des Teufels auch ist, es sollte ihm nicht gelingen, den ankommenden Messias zu verschlingen. In Vers 5 sieht Johannes Folgendes. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Bei dem Kind handelt es sich eindeutig um den Messias, auch wenn manche Ausleger darunter eine besonders erwählte Elite verstehen wollen, sie sei jüdisch oder christlich. Die doppelte Beschreibung in Vers 1, sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, ist eine typisch hebräische Doppelung. Die kennen wir zum Beispiel auch aus der Prophetie auf den Messias im Buch des Propheten Jesaja. Dort heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. In der Vision von der Frau und ihrem Kind, hier in Vers 5, fügt Jesus nun Worte aus Psalm 2 an, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Damit offenbart Jesus seinem Nachfolger Johannes ganz eindeutig, das Kind ist dazu bestimmt, von Gott die Weltherrschaft zu empfangen. Und damit ist klar, bei dem Sohn, der da geboren wird, handelt es sich um den Messias, den von Gott versprochenen Retter seines Volkes und der ganzen Welt. Denn diese Worte aus Psalm 2 sprechen eindeutig vom Messias. Und das wurde und wird auch zum größten Teil im Judentum so verstanden. Schon in seiner Botschaft an die Gemeinde in Thyatira hat Jesus diese Aussage auf sich selbst bezogen. Und noch einmal am Ende der Offenbarung, wenn Jesus das Tier und sein Gefolge zur Rechenschaft zieht, werden jene Aussagen aus Psalm 2 ebenfalls auf ihn bezogen, auf Jesus, das Lamm Gottes. Damit sollten alle Zweifel ausgeräumt sein, dass es bei dem Kind der Frau nur um einen geht, um den Messias Jesus. Weiter sieht Johannes, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott. Auch wenn Jesus als der Messias hineingeboren wurde in den Bereich der Schreckensherrschaft des Teufels, so gilt doch, was der Gottessohn über den Widersacher sagte. Er hat keine Macht über mich. Und so wird Jesus auch nicht einfach aus dem Machtbereich des Satans weggenommen, um unbeschadet zu bleiben. Nein, Johannes sieht, dass das Kind zu Gott und seinem Thron kommt. Erst nach seiner Kreuzigung und Auferstehung entzieht sich Jesus dem Zugriff des Satans. Und das auch nur deshalb, um seinen Platz auf dem Thron Gottes einzunehmen, also die Herrschaft über alle Welt anzutreten. Und von dort aus gebietet er auch über den Satan und dessen Helfershelfer. Das war eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Durch die Bibel über das Buch der Offenbarung. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken und lade Sie außerdem ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, seien Sie Gott befohlen.